alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten, Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden, mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching-Tools. Bekannt aus RTL, der Bild-Zeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radio Gong 96.3. Spannende Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders.
Heute im Interview mit Dr. Martin Schlott. Ich werde ihn fragen, wie es dazu gekommen ist, dass er sich überhaupt mit dem Thema Schlaf beschäftigt und mit welchen Themen er überhaupt zu dem Thema Schlaf arbeitet. Er ist ja ein Schlafcoach und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich frage ihn auch, was ein ungesundes Schlafverhalten ausmacht. Aber das kennen wir doch alle, inklusive mir. Ja, und warum Schlaf so wichtig für uns ist und welchen Einfluss Schlaf auf unsere Sexualität hat, das hört ihr in dieser Podcast-Folge. Und welche Probleme überhaupt bei Menschen entstehen, wenn sie zu wenig Schlaf haben, finde ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Hört rein, viel Spaß damit, eure Orgasmusflüsterin, die Silva. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Orgasmusflüsterin. Heute mit Dr. Martin Schlott. Er ist Schlafexperte, Chefarzt und Hypnomentalcoach, quasi ein Kollege von mir. Seit vielen Jahren zeigt er Führungskräften, Spitzensportlern und Personen des öffentlichen Lebens, wie guter Schlaf funktioniert und was sie leistungsfähiger und erfolgreicher macht. Er ist Autor des Buches Erfolgsfaktor Schlaf, war bereits unter anderem im MDR und im Frühstücksfernsehen zu Gast und hält als Keynote-Speaker Vorträge in Unternehmen, Banken und so weiter und zeigt, wie wichtig Schlaf auch für die Gesundheit und Produktivität ist. Wie sich der Schlaf auf die Sexualität auswirkt und was wir verändern können, um besseren Sex aus seiner Sicht zu haben, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Gehen wir heute mal mit Dr. Martin Schlott ins Bett. Ich habe deinen Witz geklaut übrigens, Martin. Und hier ist Dr. Martin Schlott. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo Silva, grüß dich.
Freut mich, dass du heute in meiner Podcast-Folge mit dabei bist. Ich habe ein paar Fragen dir im Vorfeld geschickt. Heute geht es ja mal um ein ganz anderes Thema, als du es vielleicht gewöhnt bist.
Ja, in der Tat. Das ist eine Zielrichtung, zu der ich bis jetzt eher weniger befragt worden bin. Aber die Effekte sind natürlich da, ne?
Richtig. Und vor allem, man macht ja beide Sachen auch hauptsächlich im Bett, ne?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt, dass ich tatsächlich auch oft nach Dingen gefragt werde, wie, was mache ich denn nachts, wenn ich nicht einschlafen kann und grübel oder wenn ich aufwache und dann wieder nicht einschlafen kann. Und dann sage ich immer, aufstehen, den Ort verändern, weil tatsächlich das Bett nämlich zwei Dinge vorbehalten bleiben sollte. Das eine schlafen, das andere dein Thema.
Genau. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Schlaf überhaupt beschäftigst?
Die kurze Version ist, ich schlafe selber für mein Leben gerne und es ist natürlich schön, wenn, da guckt man ja auch selber immer mal, was gibt es da so Neues und was kann ich vielleicht für mich noch verbessern, wenn ich das mit anderen teilen kann und anderen Leuten helfen kann, besser zu schlafen. Das ist wirklich ein Geschenk und eine total erfüllende Sache, weil da kommt einfach sehr, sehr viel positives Feedback dann zurück, dass Menschen sich einfach wieder in ihrer Kraft fühlen, sie selber sind und das tut uns natürlich dann ja auch gut, wenn wir mit Menschen arbeiten und auch ein Feedback dazu erfolgt. Und die lange Version ist, oder längere Version ist vielleicht das mal ganz kurz, weil das viele Menschen interessant finden. Ich bin irgendwann in meinem Leben Chefarzt geworden und dann habe ich gemerkt, dass es auf ein bisschen mehr ankommt, als einfach nur ein guter Mediziner zu sein, was wir ja sehr schwerpunktmäßig lernen. Und dass einfach so diese ganzen Soft Skills eine ganze wichtige Rolle spielen. Also die ganzen Themen rund um Führung, Kommunikation, Konflikte lösen, Visionen entwickeln, Change Management und so weiter. Und Und dann habe ich damals halt noch eine Kommunikationsausbildung gemacht, um mich damit auseinanderzusetzen, da vielleicht ein paar Tools an die Hand zu bekommen. Und darüber bin ich im Mentaltraining gelandet und habe dann auf der einen Seite auch Kurse gegeben und auf der anderen Seite Vorträge gehalten zu mentalen Themen, Patientenkommunikation und so weiter. Und habe dadurch dann auch Coaching-Klienten aus Unternehmenskreise, Führungskräfte, Spitzensportler und so weiter bekommen. Und das hat sich dann halt einfach immer weiter empfohlen. Und wenn du mit Leuten, sag ich mal, aus diesem High-Performance-Bereich arbeitest, dann kommt doch sehr oft dieses Thema Energie. Energie im Sinne von, wie komme ich denn morgens überhaupt aus dem Bett? Wie kann ich die Energie tagsüber halten? Gibt es Möglichkeiten, auch meine Batterien untertags wieder aufzuladen, weil ich eben nachmittags noch wichtige Meetings habe, Verhandlungen und so weiter? Und dann habe ich gemerkt, hey, Schlaf ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Und ja, ich denke, als Anästhesist haben wir mit dem Zielorgan zu tun, auch wenn wir ein künstliches Koma natürlich hervorrufen, damit Operationen gut überstanden werden. Aber die Mechanismen sind ja halt einfach da und bekannt. Und dann ist es eben, wenn beim Thema Schlaf sozusagen das medizinisch abgeklärt ist, dann ist es eben doch sehr oft das Grübeln, Gedankenkarussell und so weiter, was Menschen und Verhaltensweisen halt auch, was Menschen vom Schlafen abhält. Und dafür wiederum ist Mentaltraining natürlich super. Und das konnte ich dann sehr gut kombinieren und bin dann einfach gut weiterempfohlen worden und hatte dann irgendwann das Glück, dass ich ein Buch schreiben durfte, das einen sehr namhaften, guten Verlag dafür gab. Und dadurch sind dann die weiteren Dinge passiert, dass es sehr viel Medienaufmerksamkeit eben erzeugt hat mit Fernsehen und so weiter. Und jetzt halt auch viele Vortragsanfragen kommen, gerade auch von größeren Unternehmen, die früher gesagt haben, unsere Leute sollen nicht schlafen, die sollen arbeiten. Mittlerweile ist klar, damit wir gut arbeiten, damit wir kreativ sind, damit wir produktiv sind, damit wir auch gut im Team arbeiten, gewisse Empathie haben, gut kommunizieren, ist Schlaf halt ein ganz wichtiger Faktor.
Oh ja, das habe ich selber gemerkt. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass du eben Hypnose gelernt hast. Warum eigentlich?
Hypnose war damals ein Teil der Ausbildung. Das war jetzt gar nicht so sehr der Fokus von mir, hypnotherapeutisch zu arbeiten. Aber beim Lernen oder beim Einsetzen dann auch oder beim Nutzen in der Fortbildung habe ich gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich anscheinend eine ganz gute Stimme dafür habe, dass Menschen irgendwie loslassen können oder sich darauf einlassen können. Und dann habe ich das halt zu einem der Werkzeuge für meine Coaching-Prozesse gemacht und habe dann auch gemerkt, dass ich das in der Tätigkeit als Anästhesist sehr gut einsetzen kann. Und Anästhesie ist halt so, dass Patienten oft mehr Angst vor einer Narkose haben als vor einer Operation beispielsweise. Und wenn du diese Ängste nehmen kannst und vorher schon Vertrauen aufbauen kannst über das Gespräch, was du am Anfang führst und da auch so ein bisschen Suggestionen positiv für die Patienten nutzen kannst, dann kommen die deutlich entspannter zum Beispiel in den OP und du kannst ja auch viel leichter in die Narkose mitnehmen. Und insofern fand ich das wirklich eine Mega-Entdeckung und gebe das auch gerne weiter und finde natürlich Hypnose auch jetzt gerade, wenn ich im Coaching arbeite, gerade beim Thema Schlaf, finde ich ein wunderbares Tool, den Menschen damit sozusagen dieses Thema Entspannung, Geborgenheit, Loslassen ein Stück näher bringen zu können.
Ja, also ich habe auch festgestellt, auch wenn ich mit Hypnose, mit anderen Themen arbeite, dass die Menschen durch meine Stimme viel besser einschlafen können und durchschlafen, durch die Hypnose.
Ja, schön. Schönes Feedback, ja. Freut mich.
Dankeschön. Mit welchen Themen arbeitest du rund um das Thema Schlaf eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, so deine Arbeit damit?
Ich werde tatsächlich manchmal gefragt, auch in den Medien sozusagen, was ein Schlafcoach tut und ob der Schlafcoach dann derjenige ist, der abends einfach das Händchen hält und daneben sitzt beim Einschlafen. Nette Vorstellung, aber ich werde tatsächlich manchmal eingeladen von meinem Klienten, auch mal das Haus und das Schlafzimmer zu inspizieren, um da irgendwie Tipps zu geben, wie ich die ganze Schlafumgebung optimieren kann. Und das geht wirklich von Lichtverhältnissen, Elektrosmog, Bettbeschaffenheit, Materialien, Schlafanzüge, Bettbezüge und. Genau, und deshalb natürlich, das gehört mit dazu. Aber beim Schlafcoaching geht es natürlich darum, zu gucken, wie sind Verhaltensweisen, wie gehen wir mit Tageslicht um, wie gehen wir mit Ernährung um, wie gehen wir mit Alkohol, mit Koffein, so diese ganzen Klassiker, wie viel sind wir im Tag Tageslicht, wie ist unsere Zimmerbeleuchtung, und dann halt, wie ist unser Stresslevel? Ja, genau. Wie ist unser Stresslevel? Wie können wir damit besser umgehen? Und beim Thema Stress habe ich halt im Prinzip die ganze Bandbreite, ne? Ich habe, als ich mich auf Schlaf fokussiert habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich nichts mehr mit Zielen und Visionen und so weiter zu tun, kann Menschen nicht mehr bei Ängsten, Blockaden und so weiter helfen. Aber die Sachen spielen da alle mit rein. Und ich habe eine Reihe, gerade Führungskräfte oder Unternehmer, wo es tatsächlich auch oft darum geht, Probleme des Alltages zu lösen. Also das heißt, manchmal sind es Beziehungsthemen. Wenn in der Familie irgendwas querhängt, dann belastet das und kann auch den Schlaf rauben oder den Schlaf beeinträchtigen. Und dann gibt es halt auch oft Themen in Unternehmen, wo einfach irgendwas nicht gelöst ist, mit Mitarbeiter querlaufen vielleicht, wo man wirklich reingeht und dann guckt irgendwie, wie können wir das lösen, wie kann ein Unternehmer sich da besser aufstellen, wie kann er Prozesse besser gestalten, wo er dann plötzlich wieder merkt, so hey, das läuft und leichter in die Entspannung gehen kann und abends damit dann auch das Einschlafen besser gelingt.
Spannend.
Als bunter Blumenstrauß mit Prinzip allen Themen, die unser Menschsein betreffen.
Oh ja, das stelle ich auch in meinem Job immer wieder fest, dass es sehr mannigfaltig ist. Ja. Was machst du denn oder was macht ein ungesundes Schlafverhalten eigentlich aus? Was ist absolut ungesund?
Also was für viele Leute ein Augenöffner ist, obwohl man denkt, irgendwie, das sollte eigentlich relativ banal und klar sein, ist so das Thema Koffein beispielsweise. Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 bis 5 Stunden. Und wenn ich um 16 Uhr einen Kaffee trinke, dann habe ich um 20 Uhr noch die halbe Dosis an Bord des Koffeins und um Mitternacht immer noch ein Viertel dieser Dosis, ne? Und das kann den Schlaf, das Einschlafen beeinträchtigen. Das kann, also selbst wenn wir einschlafen, halt das Entspannen beeinträchtigen, um dann wirklich in die tiefen, erholsamen Schlafphasen eintauchen zu können. Das sind so Klassiker, ne? Und Umgang mit Tageslicht zum Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, als unsere Kinder klein waren, waren die den ganzen Tag draußen, sind müde reingekommen, Abendessen und dann der Klassiker ins Badezimmer, Zähne putzen. Und dann kam die quietschwach aus dem Badezimmer wieder raus. Und dann fängst du natürlich an zu überlegen, was ist im Badezimmer, dass die da wieder aufleben, ja? Und ist da irgendwas in der Zahnpasta? Haben die da Cola versteckt? Sind da irgendwelche Monster oder so, die aktiv halten? Und das ist ganz oft halt, sind es die Lichtverhältnisse, ne? Badezimmerlicht ist oft echt sehr, sehr hell. Und ist dann oft noch, die Lampen sind dann oft noch vorm Spiegel, das reflektiert nochmal extra und das ist aktivierendes Licht, was die Melatoninbildung eher unterdrückt, die ja eigentlich schon eingesetzt hat, warum wir uns dann auch müde fühlen oder die Kinder sich müde fühlen. Und dann brauchen die halt nochmal wieder eine Stunde Anlauf, um wieder quasi das Melatonin zu bilden, um dann eine Bettschwere zu kriegen. Und als Eltern denkst du natürlich, oh, ich will jetzt noch Fernsehen gucken oder sonst irgendwelche vielleicht auch angenehmeren Dinge tun. Und dann geht das halt einfach nicht. Du kannst die Kinder dann ja auch nicht zwingen. Aber so dieses Bewusstsein dafür mal zu gucken, wie sind denn die Lichtverhältnisse in meinem Haus? Was habe ich im Badezimmer für Licht, aber auch im Flur, in den Zimmern? Was habe ich für Bettlichter? Das kann schon mal helfen, wenn ich da Abhilfe schaffen kann, dass ich da eher ein Licht dimmen kann oder so, um das auch sozusagen gehirnfreundlich und schlaffreundlich zu gestalten. Du hast jetzt gerade dein Smartphone hochgehalten. Das ist auch ganz interessant, weil es gibt ja mittlerweile Brillen mit diesen orangen Gläsern, um das Blaulicht rauszufiltern, was ja sozusagen das Melatonin behindert. Und es gibt auch so einen Lichtmodus, den du einschalten kannst, um das schon, damit das Gerät das von sich aus rausfiltert. Und das ist dann immer nur so die halbe Wahrheit, weil die Leute denken dann, na, super, dann kann ich das ja mit ins Bett nehmen und nochmal eine Runde Nachrichten und WhatsApps und weiß der Geier was angucken. Aber der zweite Effekt, den diese Geräte haben, ist halt einfach, dass sie unser Gehirn aktiv halten. Na, da kommt eine Nachricht rein und das Gehirn sagt, ey geil, ich gucke noch, was da ist. Und das ist vielleicht eine negative Nachricht. Das heißt, es regt uns auf, es ärgert uns, das Gehirn freut sich aktiv sein. Und selbst wenn es eine positive Nachricht ist, dann haben wir das Ding schon mal in der Hand und unser Gehirn sagt dann, Mensch, jetzt wollen wir doch mal gucken, was auf Instagram neu ist und was vielleicht YouTube hochgeladen hat und was irgendwie im Internet noch los ist. Und schon ist wieder eine schwuppdiwupp eine halbe Stunde rum und das Gehirn ist aber richtig volle Suppe aktiv, ja. Und wenn wir aber dann ehrlich sind, ich frage das auch manchmal bei meinen Vorträgen, dann meldet sich nie einer. Wer ist wirklich glücklicher nach einer halben Stunde Facebook? Also wir fühlen uns da nicht wirklich glücklicher, aber wir sind schön beschäftigt und unser Gehirn hat sich ausgetobt und findet das richtig super, aber ist immer noch auf einem hohen Aktivitätslevel. Und alleine das kann schon Schlafen beeinträchtigen. Das sind mal so ein paar Klassiker. Und ein Faktor finde ich persönlich halt noch wichtig, weil ich werde oft nach dem ultimativen Schlaftipp gefragt. Und dann sage ich immer spaßeshalber 8 Stunden Feldarbeit. Und natürlich, dann kommt manchmal noch so, Mensch, was mache ich denn, wenn ich keinen Acker habe? Aber dahinter steckt ja, dass eben bei Feldarbeit sind wir halt den ganzen Tag draußen im Tageslicht. Ja, so schädlich wie helles Licht am Abend ist, so wichtig ist eben Tageslicht für uns zur Synchronisation unserer inneren Uhr, zur Vitamin D-Bildung, so zur Serotoninbildung. Serotonin ist beispielsweise ein Hormon, was die Vorläufersubstanz von Melatonin ist. Und wenn wir ordentlich Serotonin bilden, auch mit unterstützt durch Bewegung und Tageslicht, dann fällt unserem Körper das auch leichter, dann eben Melatonin, das Tag-Nacht- oder das Dunkelhormon zu bilden, ne? Und insofern sind das halt wichtige Faktoren, um gut schlafen zu können. Und natürlich haben wir heute eine Umwelt, wo wir halt viel drin sitzen, aber morgens zu gucken, dass ich 10, 15 Minuten ins Tageslicht gehe und abends vielleicht nochmal 10 bis 15 Minuten hilft einfach schon, unserer inneren Uhr entsprechende Impulse zu bekommen. Und das zweite ist halt Bewegung, ja, dass wir Bettschwere aufbauen.
Ja,
Dass unser
richtig.
Körper einfach weiß, er hat sich ausgepowert. Wir wissen auch mittlerweile, dass über die Muskeln jede Menge Myokine freigesetzt werden, die eben auch unsere Hormonsysteme, unseren Schlafrhythmus und so weiter beeinflussen und positiv beeinflussen können.
Was sind Myokine?
Myokine sind Substanzen, die aus dem Muskel freigesetzt werden durch Muskelbewegung und die sich aufs Immunsystem, auf die Hormonsysteme, auf die Hirnchemie und so weiter auswirken. Also das ist noch ein relativ neues Feld. Da werden auch immer noch wieder neue Substanzen identifiziert, beziehungsweise Funktionsweisen identifiziert. Aber es scheint tatsächlich beim Faktor Bewegung, der gerät ja immer mehr in den Fokus, dass wir uns einfach mehr bewegen müssen. Und nicht nur jetzt, um Knochen oder Bewegungssystem aktiv zu halten, das ist auch wichtig, aber einfach, weil auch eben das über diese Transmittersubstanzen oder ja, einfach wichtige Funktionen hat.
Weil du jetzt gerade Bewegung angesprochen hast, ist das auch der Grund, warum Kinder besonders gut schlafen und Erwachsene immer eher weniger, oder liegt es mit dem Gehirn der Kinder zusammen?
Naja, es hat mehrere Faktoren, ne? Aber Kinder bewegen sich in der Regel deutlich mehr, als wir das tun. Ja, ich meine, also Kinder, da guckt man ja auch im Kindergarten, dass die Bewegung haben, dass sie Sport treiben. Und als Eltern gucken wir auch, dass wir mit denen rausgehen. Ja, aber welches Elternteil rennt genauso viel wie das Kind? Ja, wir laufen ja nicht ständig dem Kind hinterher, sondern lassen das schaukeln und auf die Kletterstangen klettern und selber hocken wir da und gucken im iPhone rum oder so. Also insofern, ja, Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Genau. Ist denn dann die Bewegung beim Bettsport genau die richtige, um besser schlafen zu können?
Also es ist auf jeden Fall nicht schädlich, ne? Wird mit Sicherheit gut tun. Also wir verbrennen, also es ist ja ganz interessant zu gucken, so ja, die Bewegung ist bestimmt gut, aber manche denken ja auch, dass man durch Sex irgendwie so großartig Kalorien verbrennt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Die gehört halt irgendwie dazu. Ich glaube, da sind es beim Liebesspiel sind es eher nochmal weitere Faktoren, sprich die Hormone, die da freigesetzt werden oder Neurotransmitter, die freigesetzt werden, die uns so Gefühl für Geborgenheit und Sicherheit und Entspannung und so weiter geben.
Okay, vielleicht kommen wir ja noch später drauf. Aber ich habe noch eine weitere Frage. Warum ist Schlaf so wichtig für uns und welchen Einfluss hat der Schlaf dann auch auf unsere Sexualität?
Oh, das ist jetzt eine große Frage. Ich glaube, den zweiten Teil, da darfst du mich noch mal dran erinnern. Aber Schlaf ist, ja, früher hat man gedacht, da liegen wir einfach rum und ist eine nutzlose Zeit. Aber mittlerweile wissen wir, dass es halt eine hochaktive Zeit ist, in der auch viele Erholungsprozesse stattfinden. Wir bekommen es halt einfach nicht mit. Und vereinfacht gesagt ist es halt so, dass auf der einen Seite der vorangegangene Tag verarbeitet wird. Also die ganzen Emotionen, die wir erleben, Gedächtnisbildung, Stoffwechselprozesse, Stoffwechselprodukte, die abtransportiert werden müssen. Und auf der anderen Seite wird der neue Tag halt vorbereitet, dass Energie aufgebaut wird, dass wir wieder emotional in einer stabilen Verfassung sind, dass wir kreativ sind, dass wir selbstbewusst sind und so weiter, ne? Also das mal so als Gegenspiel, Tag verarbeiten, nächsten Tag vorbereiten. Und Schlaf hat einfach ganz, ganz viele wichtige Effekte für unsere Gesundheit, für unser Hormonsystem, für für Metabolismus. Leute, die wenig schlafen, die neigen eher dazu, zu Fettleibigkeit, zu Diabetes beispielsweise, Herzkrankheiten, Kreislaufkrankheiten und so weiter nehmen zu, wenn wir zu wenig schlafen, Demenz, psychische Probleme, Depression, Burnout und so weiter, ne? Also das ist für die Gesundheit ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich so für Faktoren wie Konzentration, Fokussierung, Kreativität, emotionale Stabilität, dass wir ausgeglichen sind, dass wir gut kommunizieren, empathisch sind, mit anderen Menschen gut auskommen. Und all das wird eben nachts wieder sozusagen aufgebaut. Und dass wir uns in unserer Haut einfach wohlfühlen und uns souverän agieren können. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme beispielsweise in Familien oder in Beziehungen entstehen, dadurch, dass einer nicht ausgeschlafen ist und dann irgendwie die Lunte halt ein bisschen kürzer ist und sobald Kind sich nicht richtig verhält oder vermeintlich nicht richtig verhält oder der Partner vielleicht, dann gibt es halt oft Probleme, die es ausgeschlafen so nicht geben würde, weil wir einfach wesentlich toleranter sein würden.
Ja, ausgeglichener hast du ja gesagt, in jeglicher Hinsicht. Ich muss sagen, ich habe das selber bemerkt. Ich habe eine Zeit lang Schlafstörungen gehabt. Durch eine toxische Beziehung, in der ich war, wurde mir förmlich der Schlaf geraubt nachts. Also mein Puls nach oben gejagt durch provozierte Streits. Und ich habe ewig gebraucht, um von diesem Stresslevel runterzukommen. Und mein Schlafverhalten war bis vor kurzem immer noch nicht gut. Und ich halte mich jetzt dran, dass ich möglichst vor 12 Uhr im Bett bin. Das heißt, spätestens um 11 bin ich im Bett. Handy wird weggepackt, WLAN wird ausgeschaltet. Ich lese ein paar Zeilen in einem Buch und dann mache ich die Äuglein zu und schlafe super. Und vor allem, man sagt ja, dass vor 12 Uhr nachts die REM-Phase dann besonders aktiv ist beim Schlaf, oder ist das nicht so?
Also es ist schön, dass du es ansprichst. Es ist tatsächlich so, dieser blöde Spruch von früher, der gesündeste Schlaf ist der vor Mitternacht, den unsere Eltern uns immer als Kinder vorgebetet haben. Und fast jeder kennt diesen blöden Spruch. Da ist tatsächlich was Wahres dran, aber das hat eher mit dem Tiefschlaf zu tun, dass wir zu Beginn der Nacht deutlich mehr Tiefschlaf haben und dass in diesem Tiefschlaf beispielsweise Wachstumshormon freigesetzt wird, was ja eine Dopingsubstanz ist. Jetzt hat die Tour de France gerade wieder angefangen, war ja früher sehr in Verruf. Und das wird sozusagen zu Beginn gebildet. Und das ist halt wichtig, damit unsere Energie wieder aufgebaut wird, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Der Tiefschlaf ist wichtig für die Gedächtnisbildung und dafür, dass auch so der ganze Müll des Tages aus dem Gehirn rausgewaschen wird durch Denken und Ärgern und Freuen und was weiß ich. Finden ja Stoffwechselprodukte statt und das lagert sich halt ab und nachts ziehen sich die Gehirnzellen so ein bisschen zusammen und dann kann halt die Gehirnflüssigkeit da richtig schön durchspülen und dafür sorgen für so eine Gehirngesundheit und das scheint einen produktiven Effekt für gegen Alzheimer zu haben. Insofern, ja, ist es vor Mitternacht der Tiefschlaf und ich persönlich stelle mir den Wecker beispielsweise auf 21 Uhr, weil ich um 22 Uhr schlafen möchte und dann habe ich ab 21 Uhr lege ich idealerweise das Handy zur Seite und mache noch irgendwas Ruhiges, lesen, meditieren, beten, einen kleinen Spaziergang, um den Körper quasi vorzubereiten darauf, dass wir dann um 10 Uhr auch schlafen können und runterfahren können. Und das kann ich natürlich auch ein Stück verschieben, so wie das halt für jeden individuell wichtig ist. Aber so als Signal vor Mitternacht im Bett zu liegen, hat schon viele positive Effekte. Das ist übrigens so ein Klassiker im Coaching, dass ich immer wieder Unternehmer oder so Führungskräfte habe, die sagen, Martin, ich weiß, Schlafen ist wichtig. Früher habe ich auch mal gedacht, 4 Stunden müssen reichen. Ich schlafe 7 oder 8 Stunden, ich bin morgens trotzdem total müde. Und dann gehen wir halt hin, dann gibt es ja Tracking-Systeme, mit denen ich zumindest mal grob sehen kann, wie lange die schlafen und auch welche Schlafphasen durchlaufen werden. Und dann sieht man eben in so einer Konstellation oft, dass die Leute wenig bis gar keinen Tiefschlaf bekommen, ne? Und dann kann ich halt hingehen und gucken, dass ich den Tiefschlaf optimiere.
Und jetzt kommen wir zu meinem Thema, lieber Martin.
Ich hab's befürchtet.
Ja, wir sollten uns wirklich mal an dieses Thema rantrauen. Dafür stehe ich ja. Ich
Ja,
möchte, dass
natürlich.
das Thema nicht mehr tabuisiert wird, weil es zu uns gehört. Es ist ein Grundbedürfnis, die Sexualität. Und deswegen ist es auch wichtig, weil viele Menschen haben auch gar keine Lust mehr auf Sex. Also Was hat der Schlaf für einen Einfluss auf die Sexualität? Wo siehst du da Korrelationen? Wie
Also,
beeinflusst sich das?
ja, also Schlaf sorgt halt dafür, dass unsere Hormonsysteme halt reguliert werden. Ja, in Vorträgen nutze ich manchmal dieses schöne Bild, es gibt eine Studie, die zeigt einfach, dass junge Männer, wenn sie 8 Stunden und mehr schlafen, dann haben sie größere Hoden als Männer, die halt 5 Stunden und weniger schlafen. So, jetzt kann man natürlich denken, super, ole, ole, witzig, aber es ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, dass einfach im Schlaf wichtige regenerative Prozesse stattfinden. Und dazu gehört eben unter anderem auch die Testosteronbildung. Und Testosteron ist ja so ein Sexualhormon, was auch, also auch Frauen bilden Testosteron, was natürlich auch mit Libido und Lust auf Sexualität zu tun hat, aber auch was mit Lebensenergie und Lebensfreude zu tun hat, einer positiven Lebenseinstellung, die natürlich auch für ein, sag ich mal, ausgeglichenes Liebesleben ein ganz wichtiger Faktor ist. Und insofern lassen sich darüber halt schon Effekte zeigen. Schlaf zum Beispiel, wenn wir ausgeschlafen sind, dann haben wir deutlich weniger Stress. Umgekehrt ist es so, dass Schlafmangel oder Schlafentzug halt eine Stressreaktion hervorruft. Stress ist der Lustkiller überhaupt.
Oh ja.
Und insofern sorgt Schlaf halt darüber, dass eben Sexualhormone freigesetzt werden, dass wir weniger Stress haben, weniger Cortisol und so weiter, sorgt eben dafür, dass wir eben auch mehr Lust auf Sex haben. Dann kommt halt noch hinzu, dass unsere Wahrnehmung verbessert wird, was ja im Miteinander als Paar eine wichtige Rolle spielt. Die Sensitivität oder Empfindlichkeit nimmt zu. Und wir fühlen uns auch ausgeschlafen selbstbewusster. Ich bin mir meiner selbst bewusst und kann meine Rolle auch in der Beziehung natürlich noch mal anders ausleben, besser auf den anderen eingehen. Und ich glaube, das sind auch alles Faktoren, die dazu führen, dass man eben ein angenehmes Liebesleben leben kann.
Ja, genau. Ich habe mal ein bisschen dazu gegoogelt und habe ein Part gefunden. Da haben neuere Forschungen eben herausgefunden, dass Schlaf nicht nur Einfluss auf unsere Geschlechtsorgane, sondern auch auf unser subjektives Gefühl sexueller Befriedigung und auch anderer Formen von Berührungen durch den Partner oder Partnerin hat. Das hast du ja vorhin schon gesagt, die Wahrnehmung verändert sich. Das bedeutet, je besser die Schlafqualität, desto befriedigender wurden sexuelle Handlungen wahrgenommen. Die Autoren fanden auch heraus, dass dabei weder die Stellung noch die Häufigkeit von Sex mit der Schlafqualität variierten. Das Empfinden jedoch schon. Also Leute, schaut auf euren Schlaf, dann wird der Sex vielleicht auch automatisch besser. Und falls nicht, kommt zu mir.
Ja, genau, ja, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben Menschen haben wie dich, die auch diese Fragen stellen. Was trägt denn dazu bei, was Sexualität verbessert und dann auch wirklich in jede Ecke zu gucken? Ich denke, da gibt es ja wahrscheinlich auch über die Ernährung, über Bewegung und so weiter Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Neben der
Auch,
Psyche natürlich, ja.
aber ich gehe mehr wirklich auf die Psyche. Alles andere lasse ich vorher beim Arzt abklären.
Ja, genau, aber Psyche ist eben was durch den Schlaf auch sehr positiv mit beeinflusst wird, haben wir auch schon gesagt. Und ich glaube, deshalb spielt es halt einfach eine Rolle. Und dann kommen natürlich noch so Faktoren hinzu, wie, ja, wir haben mehr Lust, wenn wir ausgeschlafen sind, Erektionsfähigkeit und was weiß ich, sind dann eben auch besser, als wenn wir müde sind oder Schlafmangel haben.
Wurdest du denn als Schlafcoach schon mit diesen Fragen irgendwie konfrontiert, wie sich der Schlaf auf die Sexualität auswirkt? Gab es da mal irgendwie Patienten oder Klienten?
Ja, das kommt mal so im Nebensatz, ne? Dass plötzlich sozusagen der Partner anders auf einen reagiert und da eben auch eine höhere Offenheit ist. Und wenn Beziehungen natürlich irgendwie einfach wieder ausgeglichener sind, dann findet natürlich auch so das Liebesleben wieder besser seinen Platz.
Genau. Und wie behandelst jetzt du explizit Schlafprobleme?
Ja, das ist natürlich ein Riesenfeld. Aber dazu gehört halt das, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, einmal zu gucken, wie ist denn das Tagesverhalten? Wie viel, also banale Sachen, wie viel Tageslicht bekomme ich? Wie viel bewege ich mich? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Koffein um? Wie gehe ich mit Alkohol um? Und dann kommen halt noch eine Reihe von weiteren Faktoren dazu, wenn Menschen eben berichten, dass sie gestresst sind, dass sie nicht richtig aus dem Gedankenkarussell rauskommen und so weiter, dass man dann, das ist eher so ein gestaffeltes Vorgehen, dass man auf der einen Seite Menschen Techniken zeigt, um auch aus dem Grübeln wieder rauszukommen, Atemübungen, Meditation vielleicht. Man kann dafür ja auch sowas wie Hörspiele manchmal verwenden, beziehungsweise Hörbücher oder Podcasts, ne? Mit einer angenehmen Stimme, ruhiges Thema, angenehmes Thema. Weil dann zum Beispiel, weil dieses Grübeln findet ja oft im Hörkanal statt, ne? Wir hören uns selber sprechen, innere Stimme. Und wenn die Stimme aber mit dem Hören von einem angenehmen Podcast beispielsweise beschäftigt ist, dann kann sie ja nicht mehr grübeln. Also ist sie sozusagen mit was anderem beschäftigt. Und das kann halt einfach helfen, da rauszukommen. Mit solchen Techniken arbeite ich dann manchmal. Manchmal hilft es auch, die Stimme zu verändern, dass man aus der eigenen Stimme eine Mickey-Maus-Stimme macht oder so. Das nimmt dann das Drama so ein bisschen raus und wirkt erstmal ganz komisch. Und dann geht das halt einfach weiter, so zu gucken, eine Gedankenhygiene, dass ich vielleicht Tagebuch schreibe, dass ich die Dinge, die mich nerven, aufschreibe, mir sie quasi von der Seele runterschreibe. Und dann ist mir immer wichtig, dass man dann auch noch den Fokus auf was Positives setzt, sprich, dann ich auch noch mal drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und so vielleicht mit einem veränderten Gefühl auch dann in den Schlaf finden kann. Und dann im dritten Schritt geht es natürlich darum, wirklich zu gucken, was sind denn die unbewussten Programme, Glaubenssätze, Stressantreiber, die ich gar nicht so bewusst weiß, die aber immer wieder dazu führen, dass ich mich stressen lasse, quasi, dass ich versuche, perfekt zu sein, dass ich versuche, immer nett zu sein, immer mich zu beeilen, die Zähne zusammenzubeißen, stark zu sein. Und da spielen halt eine ganze Menge Faktoren mit rein. Und das ist dann auch ein längerer Prozess, wo es auch erstmal darum geht, die überhaupt zu identifizieren und dann auch damit zu arbeiten. Ich denke, das wird in der Sexualität ähnlich sein, oder? Dass da auch oft Glaubensmuster vorhanden sind, die dann wahrscheinlich mit Hypnose auch gut zu behandeln sind, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also absolut. Ich arbeite mit mehreren Techniken. Jetzt nicht nur Hypnose, falls es da draußen Menschen gibt, die Angst vor Hypnose haben. Ich meine, die Angst ist ja nicht bestätigt, hast du ja selber gesagt. Und manche können sich halt auch bei anderen Techniken besser fallen lassen zu dem Thema. Aber ja, dass man natürlich das ganze Rundumpaket erstmal ausleuchtet und analysiert, ist bei mir auch der Fall. Da sind viele immer sehr überrascht, wie ich ins Detail gehe und sind dann meistens auch überrascht, wie offen sie dann doch über Sexualität sprechen können. Denn das ist mir besonders wichtig. Es ist etwas ganz Natürliches. Und gerade wenn man eben ein Problem damit hat, was einen ja auch sehr belasten kann, ist es doch wichtig, mal offen und ehrlich darüber zu sprechen, weil dann kann einem auch geholfen werden. Ja.
Genau. Ja, und was ich halt immer mehr sehe, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist, dass ich will jetzt gar nicht so sehr über Purpose oder sowas gehen, aber dass wir so ein sinnhaftes Leben haben. Also, dass es Dinge gibt, für die ich morgens aufstehe oder wo ich mich auch auf den Tag freue. Und sei es jetzt eine Aufgabe beruflicher Art oder Begegnungen, dass ich Freunde treffe, dass ich Familie treffe, dass ich mit meinen Kindern irgendwas machen kann und abends das Gefühl habe, so, hey, das war ein guter Tag, das war ein wertvoller Tag, das war ein gut gelebter Tag, weil das führt wieder dazu, dass wir uns halt wohl in unserer Haut fühlen, sowas wie eine innere Sicherheit halt spüren. Und das ist halt ganz wichtig, um dann auch in die Entspannung gehen zu können, um loszulassen. Weil Schlafen ist ja was, wo wir so ein Stück ja auch die Kontrolle abgeben und uns einfach auf uns selber verlassen. Und wie gesagt, wenn die Weichen tagsüber gut gestellt sind, weil es eben ein guter Tag ist, weil es spannende Dinge zu tun gibt, dann fällt uns das halt wesentlich leichter.
Unter anderem Hypnos ist ja der altgriechische Begriff zum Thema Hypnose, ne? Schlaf meine ich.
Ja, genau.
Schlaf
Der
heißt es.
Schlaf, ja, genau.
Hypnos, der Schlaf. Was, Martin, was ist denn jetzt dein Resümee zum Thema Schlaf und Sexualität?
Also das Interessante ist, dass eben Schlaf eine ganz wichtige Funktion auch hat für unser Liebesleben und umgekehrt, eben unser Liebesleben, auch die Sexualität sich wieder positiv auf den Schlaf auswirken kann, ne? Weil durch Sex reduzieren wir unseren Stress, wir bauen Cortisol ab, aber wir Wir setzen auch wunderbare Substanzen wie Oxytocin, Serotonin, Dopamin, Endorphine frei, die eben dazu führen, dass wir uns wohlfühlen. Oxytocin, unser Kuschelhormon oder Bindungshormon. Das heißt, wir fühlen uns sicher. Serotonin, eins der Glückshormone. Endorphine ist was uns eine Entspannung gibt. Und wenn das noch verbunden auch mit einem Orgasmus ist, weil wir uns auch in der Partnerschaft wohl und sicher fühlen, dann ist das was den Schlaf eben sehr schön unterstützen kann und dazu führt, dass wir eben auch wohlig einschlafen können.
Weißt du, ob
Also,
sie
es
glauben?
ist so.
Ja?
Also, was ich noch sagen wollte, ist sozusagen, dass so Sexualität unterstützt den Schlaf und Schlaf unterstützt die Sexualität. Also ein schöner geschlossener Loop, ne?
Ja, absolut. Aber stimmt es, dass die Männer nach dem Sex eher einschlafen und die Frauen dann eher aufgedreht sind? Und woran liegt das?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, jeder Mensch ist ein Stück anders, aber Männer scheinen tatsächlich nach dem Akt besser, gerade wenn sie einen Orgasmus hatten, besser einschlafen zu können als Frauen, wo halt tatsächlich dann noch viel in Bewegung ist. Männer, glaube ich, auch häufiger zum Orgasmus kommen als Frauen, die dann vielleicht noch eher auf der Plateauphase oder so sind. Dann hat das, glaube ich, auch nochmal damit zu tun über die sozialen Verflechtungen. Ja, Frauen sind grundsätzlich eher die sozusagen auch diese sozialen Dinge noch im Auge behalten. Die Kinder, ist es mit der Familie alles in Ordnung? Ist irgendwie im Haushalt alles getan? Und Männer eher sind so, ich muss am nächsten Tag wieder fit und stark sein, damit ich jagen kann und die Familie versorgen kann. Ist übrigens auch ganz interessant, weil früher, als die Kinder noch klein waren, bin ich nie wach geworden, wenn die nachts mal gekommen sind und gestillt werden mussten oder die Windel gewechselt brauchten oder was auch immer es war. Und meine Frau hat mir das immer nicht geglaubt und dass ich da nicht wach werde. Und dann hat sie irgendwann mal eine Doku gesehen, glaube ich, über die Steinzeit. Und dass die Männer halt nachts wach werden, wenn irgendwie Äste oder sowas im Unterholz knacken, weil dann irgendwie Gefahr sein könnte, dass der Säbelzahntiger oder so da unterwegs ist. Und dann war es jedenfalls Weihnachtszeit und hatten noch ein paar trockene Äste auf dem Balkon liegen und den hat sie einfach im Flur dann knacken lassen und ich stand kerzengerade im Bett.
Wow, das ist
Also scheinen solche Programmierungen doch immer noch irgendwie aus der Steinzeit eine Rolle zu spielen.
das ist unser Neandertaler Hirn. Das
Mhm,
ist halt noch
genau.
aktiv. Ja, sehr
Ja.
spannend. Und das Hormon Prolaktin wird, glaube ich, bei Männern auch gebildet beim Orgasmus.
Ja, genau, ja, bei beiden, ne? Das ist irgendwie auch nochmal was uns anscheinend auch leichter einschlafen lässt. Also es ist so ein richtiges Chemie-Cocktail-Feuerwerk in Gange, was wir dann in Gange setzen, ne? Was wir nutzen können, um uns eben geborgen, sicher zu fühlen und dann auch leichter entspannen zu können.
Mitten in unserem Interview, Martin, ist mir noch eine Frage gekommen, weil ich das so häufig jetzt im Fernsehen sehe, dass diese Werbung für Melatonin-Drops, Tropfen gerade in den Medien ist. Was hältst du davon als Schlafexperte?
Also Melatonin ist eine Substanz, die produziert unser Körper selber und ich finde, wir sollten von außen Dinge zuführen, wenn wir einen Mangel haben. Ansonsten bin ich eher ein Freund davon zu gucken, wie kann ich natürlich die eigene körpereigene Apotheke nutzen, also die eigene Melatoninbildung. Um eben gut schlafen zu können. Ja, und heute denken wir können noch bis 22 Uhr am Rechner sitzen und dies und jenes tun. Und dann brauchen wir aber irgendeinen Knopf, der dafür, und wenn es ein Melatoninspray ist, was dafür sorgt, dass wir dann schlafen können. Und wie es genau sich auf Regelkreise auswirkt, wissen wir noch gar nicht so genau. Die Dosierung scheint jetzt nicht die mega Gefahr zu sein, aber wie gesagt, ich bin eher dafür zu gucken, die körpereigene Melatoninbildung zu unterstützen, als irgendwas zuzuführen, wo wir eigentlich gar keinen Mangel haben sollten.
Ja, klingt vernünftig.
Und dann ist es auch noch so, dass das, was wir jetzt, also das Melatonin brauchen wir im Gehirn. Und wenn wir es aber so oral zu uns nehmen und als Spray und als Tablette, dann muss es ja erstmal verstoffwechselt werden, geht über die Leber. Da wird schon relativ viel abgebaut. Also es kommt nicht wirklich viel davon auch an im Körper. Also ich glaube, es ist eher so ein Placebo-Effekt ist, dass es vielleicht noch mit einem netten Geschmack verbunden ist und dadurch wirkt. Aber ich würde eher dazu tendieren, mal zu gucken, wie kann ich mein Verhalten so optimieren, dass eben natürlicher Schlaf und eben die natürliche Melatoninbildung auch gut stattfinden können.
Genau. Martin, was wäre so dein Schlusswort zu diesem Interview zum Thema Schlaf und Sex? Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben?
Ja, ich freue mich, wenn ein paar schöne Anregungen dabei sind, die der ein oder andere gut nutzen kann für sich und vielleicht dann einfach noch ein Stück erfüllteres Liebesleben haben kann und der Schlaf wird automatisch besser werden. Freut euch drauf.
Sehr schön. Ich danke dir, lieber Martin, für dieses tolle, aufschlussreiche Interview und ich trage einfach deine Website ein, ne, unter diesem Podcast, damit jeder draufklicken kann und sehen kann, was du genau machst. Und dein Buch werde ich auch verlinken. Ja, und ich danke dir recht herzlich für das Interview und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank für die schöne Zeit und auch dir alles Gute weiterhin. Ne?
Dankeschön.
Servus. Tschüss.
Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Bitte hinterlass mir doch eine Bewertung, wie es dir gefallen hat. Teil diesen Podcast mit deinen Freunden oder mit Menschen, die einfach wissen müssen, dass Schlaf wichtig ist für die Sexualität. Und solltest du noch an uns Fragen haben, dann kontaktiere uns gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir eine gute Zeit und fantastischen Sex. Deine Orgasmusflüsterin.